Hallo zusammen, wir wollten euch, bevor die Folge losgeht, eine kleine Content-Note bzw. Triggerwarnung rausgeben. Wir sprechen nämlich in dieser Folge von der Minute 50, 44 bis zur Minute 54 über das Thema sexualisierte Gewalt bzw. spezifisch um das Thema sexualisierte Gewalt unter Kindern. Wenn ihr euch nicht wohl mit dem Thema fühlt und da lieber nicht zuhören möchtet, kein Problem. Dann könnt ihr einfach die angegebene Zeit überskippen und einfach mit der Folge weiterhören. Ihr findet die genauen Timestamps, also die Zeitangabe, nochmal in unseren Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei der Folge.
Bitchdoming mit Lina und Tatjana. Hi Bitches.
Hallo Lena.
Hallo Tatjana.
Wie geht's?
Mir geht's gut. Und dir?
Auch ganz gut, muss ich
Perfekt.
Sagen.
Perfekt.
Bin sehr müde. Aber das ist, glaube ich, der normale State of the Art.
Das ist einfach dein Alter.
Ja.
Meinst du auch? Nein, das meine ich nicht so, aber ja, es ist, wie es ist, was soll man machen. Ich war aber auch schon mal fitter. Hat jemand anders von euch auch so eine weirde Zeit gerade? Ist irgendwas in der Luft? Ist irgendwas im Wasser? I do not know. Vielleicht ist nur das Freiburger gute Leitungswasser, was macht, dass wir alle besorgt und Buffoonery.
Ich glaube, es ist der Klimawandel. Es ist heiß, es ist stickig, es ist Sommer. Niemand hat irgendwie Bock, überhaupt was zu machen. Es ist Sommer und wir müssen Lohnarbeit machen. Es ist die Hölle.
Ja, hat man nicht früher als im Sommer so am See gelegen und hat sein bestes Leben gelebt? Ich weiß
das
nicht.
Das waren Zeiten.
Wie ich mir das vorgestellt habe.
Das waren Zeiten.
Ich wohne ja hier direkt an einem See. Meinst du, da war ich schon mal?
Oh Gott.
Richtig
es
schlimm,
ist,
ne?
Es ist so traurig.
Es ist richtig traurig. Naja, gut. Genug von traurigen Sachen. Veränderungen gibt's auch hier im Podcast. Wir sind nämlich geladen. Heute wird sowas von auf den Putz gehauen.
Wir sind so auf Krawall gebürstet. Die Mate ist
Die Mate, offen. Wir machen jetzt, warte.
Es war sehr leise.
Es war sehr leise, aber die Miu Miu Mate wurde gerade geöffnet. Das heißt, jetzt gibt's kein Halten mehr.
Wir hatten uns eigentlich ganz lange vorgenommen, in dem Podcast so nett wie möglich zu sein, weil wir auch nette Menschen sind, aber es wird uns sehr schwer gemacht.
Es wird uns unglaublich schwer gemacht, deswegen lassen wir es jetzt einfach.
Okay, wie kamen wir da drauf, Lena?
Wie kamen wir da drauf? Wir haben gestern Abend die Folge Princess Charming geguckt, die wir heute auch besprechen werden. Und während der Folge hat Tatjana so leichtes Zucken im Augenwinkel gehabt. Nicht in Bezug auf bestimmte Personen, sondern einfach auch in Bezug auf das Format und was wir da gerade sehen und wie wir uns da drin spiegeln sollten und dass wir morgen jetzt hier wieder sitzen müssen und es irgendwie so kommentieren müssen, als wäre das alles irgendwie in Ordnung, ne? Und da haben wir jetzt gerade beschlossen, dass wir das nicht mehr machen.
Ja.
Wir platzen nämlich.
Ich glaube, wir sind mit dem Mindset an diese Staffel gegangen, dass es ein bisschen wie die erste Staffel wird. Das heißt, da sind Leute drin, die haben irgendwie, die gehen auch rein mit einem politischen Bildungsauftrag. Es wird irgendwie Vielfalt gezeigt. Die Leute sind süß und nett zueinander. Und es fühlt sich irgendwie mehr nach Princess Charming an, als nach typischem Reality-Trash-TV. Und diese Staffel hat für mich irgendwie so ein Reality-Trash-TV-Vibe. Und das stört mich irgendwie, weil ich glaube, ich bin da mit einem anderen Mindset reingegangen und ich glaube, das stresst mich. Noch dazu hatten wir den Anlass, dass unsere Instagram-Feeds ganz massiv
gespült
wurden mit Content vom CSD Köln.
Und wir waren nicht am CSD Köln, weil wir kommen kaum mit unserem eigenen queeren Leben hier in der Kleinstadt klar. In Köln würden wir platzen. Obwohl wir uns vielleicht bald in einer Großstadt aufhalten werden zu zweit, Tatjana.
Stimmt, wir sind übernächstes Wochenende in Düsseldorf beim Lady Gaga-Konzert. Voll schön.
Ja, aber genau, wir waren nicht in Köln, vielleicht nächstes Jahr, wenn wir unseren eigenen Wagen haben, den Bitch Charming-Wagen. Gesponsert von Siemens.
Verteilen wir dann auch Pullover und T-Shirts?
Wir werden unsere eigene Merch haben. Die kostet 70 Euro. Also ihr merkt vielleicht schon, Also voll cool, wenn Leute eine gute Zeit hatten. Wir wünschen auch dem Princess und dem Prince Charming Cast eine gute Zeit. Aber dieser RTL-Wagen...
Fürchterlich.
Ich wünsche jeder hat eine gute Zeit. Ganz ehrlich, wenn ich eine Einladung bekommen hätte, wenn wir jetzt in dem Cast gewesen wären, wenn ich eine Einladung bekommen hätte, CSD auf einem Wagen macht schon mehr Spaß, weil man nicht laufen muss.
Und ich wäre wahrscheinlich so als Gruppenzwang da auch hingegangen und hätte mir so einen schicken Pulli angezogen, auf dem drauf steht Love is kind, love is human, love is love. Und hätte dann RTL-Lollis verteilt. Aber da ich nicht in der Lage bin, eine Einladung bekommen zu haben, warum auch, steht es mir absolut frei, das ganze Cringe und Scheiße zu finden. Also, ja.
Wir kriegen irgendwann einen Freiburger Fame-Wagen oder so, den wir wahrscheinlich selber bezahlen und selber fahren müssen, aber wir kriegen ihn dann. Ich muss auch dazu sagen, also mir ist das Merch schon öfter mal aufgefallen, weil es ja sehr dezent, nicht so dezent, immer mal wieder in der Folge eingeblendet wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Lena, aber ich habe ein bisschen gemischte Gefühle zu diesem Slogan Love is Love. Und ich verstehe, woher er kommt, aber irgendwie macht es für mich diese komplette queere Experience, die Diskriminierung und die Struggles, die wir so tagtäglich führen und die Menschen, die zum Beispiel nicht cis sind, in der queeren Community führen, sowas von unsichtbar. Und meiner Meinung nach geht's halt nicht einfach nur um Liebe ist Liebe und wir wollen heiraten und wir wollen die gleichen Rechte und in Anführungszeichen normal unsere Liebe leben können, sondern für mich ist queer sein was, ich möchte gar nicht konform in die Gesellschaft schaffen. Es geht nicht nur um Liebe. Ich will einfach mit meinem Geschlecht, mit meinem Auftreten, mit meiner Geschlechtsrepräsentation, mit meiner Partnerschaft, mit meinen Partnerschaften, vielleicht mit meinem Kink, mit allem, was mein Menschsein und meinen Ausdruck verleiht, einfach diskriminierungsfrei durch die Welt gehen können. Und dieser Slogan Love is Love bildet für mich so wenig ab. Und immer, wenn ich den sehe, und ihr merkt schon, ich bin heute richtig auf Krawall gebürstet, immer, wenn ich diesen Slogan sehe, dann nervt mich das irgendwie. Ich verstehe, dass der wichtig ist. Ich verstehe auch, dass man gerade einer heterosexuellen oder heteronormativen Gesellschaft gegenüber zeigen muss, guck mal, es geht doch letzten Endes für uns nur um Liebe, wir wollen doch einfach nur mit wem zusammen sein, mit dem wir sind, aber es geht mir einfach nicht weit genug. Wir haben so viel mehr Probleme als queere Community, wir werden gehate-crimed, es gibt so viel Diskriminierung tagtäglich, es geht nicht einfach nur darum, dass wir lieben dürfen, sondern es geht darum, dass wir irgendwie leben dürfen und uns normal durch diese Welt bewegen dürfen. So, rant over.
I mean.
Und love ist auch nicht unbedingt kind. Und love is human ist auch so.
Love is human fuckt mich so ab. Ich meine, das Liebe, wir sagen ja nicht, dass Liebe keine Liebe ist. Liebe ist ja Liebe, das ist ja Mathematik. Mhm. Aber love is human ist just, ehrlich gesagt, ich denke gleich an Are We Humans or Are We Dancer und an die Band, ob die noch zusammen ist. Also mein Gehirn geht halt in ganz verschiedene Richtungen. Love is human. Selbst so homophobe Arschlöcher würden sagen, dass Love human ist. Die Frage ist, was für Arten von Liebe? Und es ist genau dieses Ding. Und es trifft nicht nur auf diese RTL-Kollektion zu, sondern es sind auch die Primark-Collections, die H&M-Collections. Ja. Klar, da werden manchmal so queere Symbole drauf gedruckt, aber auch nie Regenbogen in den Regenbogenfarben, sondern es sind diese hellen Pastellfarben, wie es bei der RTL-Kollektion auch ist. Da kann man sagen, ja, das ist wegen Ästhetik und so. Kann man drüber streiten. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass diese Merch Leute tragen können, ohne dass es jetzt explizit wirklich queer ist, aber trotzdem eben so, wenn man es über drei Ecken denkt, diese Botschaft hat. Und wenn man auch mal sagt, zum Beispiel diese Primark oder H&M-Kollektion, da steht eh nie drauf oder sehr selten drauf, queer oder LGBT oder Pride oder so. Es ist immer so entweder so Pronomen oder Love,
you, we, you, they,
stay you, be you und dann noch so in so einer Abwandlung von Regenbogenfarben.
We are human.
Und da geht's ja offensichtlich darum, dass das eben auch nicht nur Queers kaufen, also irgendwie den Markt offen zu lassen, dass eben auch nicht wissende Non-Queers das kaufen können und sich praktisch verirren und halt nicht checken, weil wenn da queer und Regenbogen draufsteht, dann wäre die Zielgruppe nur queere Leute wahrscheinlich. Und ja, das macht markttechnisch schon Sinn. Definitiv.
Und das ist halt pures Rainbow-Washing, möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es bei Princess Charming der Fall ist, aber gerade wenn wir jetzt über diese ganzen, also wir sind jetzt gerade frisch aus dem Pride Month raus und man hat gesehen...
Wir haben überlebt, Tatjana. Hättest du es gedacht, teilweise habe ich gezweifelt Mitte vom Juni, dass wir da irgendwie liegen bleiben.
Ja, aber dafür ist jetzt die Wut da, weil man sieht es auch schon wieder, die ganzen Organisationen hier, Social-Media-Auftritte, zack, 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 sind die Regenbogenfarben aus den Icons raus.
Finde ich besser so. Ganz ehrlich, so kann ich irgendwie besser leben.
Ja, das stimmt eigentlich. Und für die den Begriff noch nie gehört haben, Rainbow-Washing bezeichnet eben, wenn Firmen, Organisationen, die sich sonst gar nicht für die Rechte von LGBTIAQ einsetzen, zum Beispiel für den Pride Month oder für solche bestimmten Anlässe quasi dieses weltoffene, queerfreundliche Image geben wollen, aber eigentlich nicht viel mehr machen, als ihr Logo in Regenbogenfarben zu verändern, vielleicht noch einen kleinen Wagen auf einer Pride Parade sponsern, aber irgendwas zu machen, dass zum Beispiel die queeren Mitarbeitenden bei ihnen ordentliche Arbeitsbedingungen kriegen oder vielleicht Gelder an Organisationen spenden, die sich für die Rechte von Queers einsetzen oder vielleicht auch irgendwie keine Unterstellen von irgendwelchen Betrieben in Ländern betreiben, die homofeindliche Gesetze oder sowas noch haben. Soweit wird dann ganz oft nicht gedacht und dadurch sieht man halt einfach, das ist eine reine Image-Kampagne, das ist ein reines Anbiedern, die Leute kümmern sich nicht um uns, den Leuten sind wir egal. Und es macht mich sauer und ich komme nicht aus diesem Gefühl raus gerade. Ich weiß gar nicht, wie wir in die Folge reingehen sollen.
Ich weiß gerade auch nicht, wie es weitergehen soll.
Und noch dazu kosten diese T-Shirts bei RTL halt 40 Euro kostet also ein T-Shirt.
So ein Sweater kriegst du für 70 Euro, den auch schon die Princess getragen hat, wo drauf steht Love is love is love is love. Und den Love is human, welcher Spruch mich ja absolut mein Life slayt. den kriegst du für a whopping $40. 5 bis 10 Euro gehen dabei an die Kinderstiftung von RTL. Ich habe mir gerade ein bisschen Investigativjournalismus betrieben und mir den Jahresbericht angeguckt von 2020. Das geht also Kindertagesstätten, was ja an sich nicht schlimm ist, aber es geht halt nicht an explizit queere Projekte, wo ich
und
mir denke...
Und wir lieben Kinder, wir haben nichts gegen Kinder.
Speak for yourself. ich und Hannah sind da anders.
Nee, ihr seid exakt gleich.
Genau, wir sind exakt gleich, Hannah und ich. Hating children. Okay. Wir fangen uns wieder langsam. Genau, die Frage ist, ob man sich vielleicht überlegen hätte können, an ein explizit queeres Projekt zu spenden oder vielleicht ein intersektionales queeres Projekt, das hätte mir auf jeden Fall mehr imponiert. Ja. Trotzdem, hey, wenn es euer Style ist, rock it.
Kauft es, gebt 70 oder 40 Euro aus. We won't judge you loudly.
Nein.
Es ist voll in Ordnung, wenn jemand dieses Merch toll findet und sich wohl damit fühlt und vielleicht auch mit Merch weniger wohlfühlt oder mit Merch mehr wohlfühlt, was jetzt so super explizit den Leuten rausschreit, ich bin queer, ist natürlich voll in Ordnung. Wir kritisieren, wie gesagt, niemals Personen, sondern die Struktur hinter den Sachen. Okay.
Heute erst nach Merch gesucht, weil ich letztens auch wieder so eine Person in der Bahn gesehen hatte mit so einem Regenbogenbändchen. Beautiful Woman. Und ich habe so gedacht, oh scheiße, was habe ich an? Also ich bin ja schon Femme und habe dann eben ganz normale Klamotten angehabt und dachte, scheiße, wenn sie mit mir flirten wollte, sie wüsste gar nicht, dass ich queer bin, dachte ich mir so, ich brauche neue Gear. Ich brauche neue Ausstattung, damit ich wieder hier draußen loslegen kann. Also vielleicht bräuchte ich dann schon und eben, ich würde dann eben was wollen, wo explizit ist, wo dann draufstehen so homosexual bitch oder so.
I am homosexual and I'm looking for someone to fuck.
I am looking for passionate sex with woman or non-binary individual. Please contact.
Und dann die E-Mail-Adresse von Bitch Charming. Ich verweise die Sachen dann an dich.
Ja.
Okay, Lena, lass in die Folge einsteigen.
Lass rein.
Ich weiß nicht, ob ich noch runterfahren werde in dieser Folge.
Ich will, dass du es nicht tust.
Man merkt auch, ich rede viel schneller als sonst. Ich bin richtig, richtig on fire gerade.
Ja, geil.
Okay, wir gehen in die Folge rein, haben einen kleinen Recap von letztem Mal und eigentlich steigen wir schon direkt ein in die Paula-Dora-Story. Für den Kontext, Paula und Dora nähern sich so ein bisschen an, kuscheln ganz viel und werden auch in den Einzelinterviews wohl gefragt, wie sie so zueinander stehen und die finden sich... ganz gut.
Obwohl, ich weiß nicht, ob das schon am Anfang so klar ist, auf jeden Fall wird es während der Folge klarer, dass Dora da schon ein bisschen mehr in den Augen hat, wie die Paula vielleicht. Die Paula hat ja auch schon ein bisschen eine zarte Bande mit der Princess geknüpft und da ein bisschen auch schon rumgezüngelt. Deswegen, es ist da auch nicht so, ne, es ist nicht so, als würden sich so zwei unvorbelastete KandidatInnen annähern. Die Dora ist ja definitiv nochmal in einer anderen Situation von den Gefühlen her und auch von der Position zu Princess her.
Mhm.
Ich liebe ein Femme-für-Femme-Couple. I love that. Mm-hmm. Ich finde es so iconic. Ich bin nicht Fan für Fan, aber good for them. Ich finde, Dora ist so eine schöne Person. Natürlich alle, aber Dora ist echt... Also Dora, wenn es weder mit der Princess noch mit Paula klappt, wir kommen hier zu dem zu der Rubrik im Podcast. Lena biedert sich bei Frauen aus dem Fernsehen an.
The vibe today is horny and angry.
It is very much the vibe today.
Genau, auf jeden Fall sind aber die zwei so ein bisschen schon am zarte Bande knüpfen, würde ich sagen. Ja. Aber es ist noch nicht so ganz klar. Ich kann es auch total verstehen, wenn die so viel Zeit miteinander verbringen und so wenig Zeit mit der Princess verbringen, ja, dass die Leute sich natürlich untereinander auch anfangen, gut zu finden.
Klar, weil Queers sich halt auch weniger an Regeln halten, wie vielleicht beim Bachelor, Bachelorette.
Ja, und da stehen die, also da gibt's ja selten offen queere KandidatInnen.
So hey, Männer haben mit Männern Sex, heterosexuelle Männer, ja, ständig.
Ja, das stimmt, das ist wahr. Aber ich glaube, dadurch, dass die meisten, also da sind wahrscheinlich auch ein paar queere Leute drunter, aber die meisten natürlich irgendwie da in heterosexuelles Dating-Format gehen wollen, haben die wahrscheinlich weniger einen Fokus aufeinander. Wobei es ja auch immer wieder gerade beim Bachelor Kandidatinnen gibt, die dann danach mit anderen Kandidatinnen irgendwie anfangen zu daten oder so. Aber klar, wenn du halt in einem Haus bist, du hast lauter geoutete queere Leute, du verbringst 24/7 ja miteinander, die Princess kommt, das hatten wir schon mal irgendwann im Podcast, so alle Jahr mal vorbei, ist ja klar, dass sich irgendwie diese zarten Bande zwischen den beiden knüpfen.
Und ich sehe es, ich finde die beiden wirklich süß, auch wie sie miteinander umgehen, auch körperlich. Sie haben ja letztes Mal schon über die Löffel-Thematik gesprochen. Gibt es natürlich dieses Mal einen Callback, weil ja auch Paula mit der Princess löffeln darf und dann nicht mehr mit Dora löffeln kann. Aber ich finde es auf jeden Fall ganz süß, wirft aber auch wieder dieses Ding auf, wo wir ja letzte Woche drüber gesprochen haben, mit diesem Thema Monogamie in diesem Format. Also das Format ist ja auf Monogamie ausgerichtet. Aber dann ist es eben so, dass man in der Situation kommt, wo man vielleicht als Paula halt in einer gewissen Sphäre eben eine Person kennenlernt, also Hannah, also auf eine ganz andere Art und Weise, also zeitlich auch. Und dann eine andere Person, also eine, die ständig um einen rum ist, wo man irgendwie die Zeit zur freien Verfügbarkeit hat, und man da sich gut versteht. Also schon so ein bisschen,
Und ich glaube halt auch, der Punkt ist natürlich, man geht da rein mit dem Ziel, man hat eine Person, um die dreht sich alles, die soll man daten. Und das ist eigentlich die Absicht von diesem Format. Aber letzten Endes ist ja natürlich so, dass man halt andere Leute kennenlernt, die vielleicht gut findet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Lena, aber... Also ich bezeichne mich selber eher als nicht monogam, aber bei mir ist es schon so, ich kenne das auch von Beziehungen, in denen ich war, dass ich halt einfach auch manchmal einen Crush auf andere Leute hatte. Auch als ich mich noch als strikt monogam definiert habe, ist es immer mal wieder vorgekommen, man verguckt sich halt in andere Menschen und ich weiß nicht, ob das strikt monogamen Menschen auch so geht, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass es halt auch voll normal ist, gerade in der Dating-Phase, mal noch einen Fokus auf andere Leute zu haben. Menschen sind poly, Menschen verlieben sich in mehrere Menschen gleichzeitig. Man findet andere Leute auch attraktiv. Und ich denke mir halt, go for it. So, ja, klar gibt's irgendwie die Vorgabe, die Leute sollen mit der Princess zusammen sein. Aber wenn man jemanden findet, der besser zu einem passt.
Ich finde halt, die Realität oder auch die explizit queere Lebensrealität beißt sich da oder stößt dagegen dieses Format. Mhm. Nicht violently, aber so ein bisschen, es beißt sich. Das hatten wir ja letztes Mal schon auch in einem anderen Kontext. Ich bin sehr gespannt, was denn nochmal draus wird. Und ich hoffe irgendwie einfach nur for my queer viewing pleasure, dass da vielleicht sogar was ganz Komplexes draus wird. Natürlich, wenn alle Parteien das wollen. Paula scheint da ja auch eher so ein bisschen bei der Princess zu sein, da werden wir später nochmal drüber reden. Aber ich glaube, die Dora hat sich ganz schön doll verschossen.
Voll. Ich würde mir so ein Dating-Format wünschen, in dem einfach alle Leute poly sind und die daten sich gegenseitig und dann gucken sie und finden raus, wer wie mit wem Bock hat, zusammen zu sein und welches Polykül und welche Dynamik sich mit wem bildet. Stell dir mir vor, die Freiheit von so einer Dating-Show.
Ein bisschen ist es so bei Love Island, ist es so ein bisschen so, weil da müssen die sich ja jede, jeden paar Tage abkappeln.
Stimmt.
Und dann kann man, weil ich meine, auch ein Zweierpärchen, was halt ein bisschen blöd ist, aber das kommt dem so am nächsten, aber das muss halt dann noch viel wilder sein.
Ja, ja.
Das ist dann so, wenn man keinen Partner findet, fliegt man dann raus.
Oh Gott, das ist so sad.
Ich weiß auch nicht, ob das in unserem Interesse ist.
Ich glaube auch nicht. Okay, dann gehen wir weiter in der Folge und das nächste Gruppendate steht an. Katharina, Charlotte, Laura und Dora werden auf ein Gruppendate eingeladen, bei dem sie kreativ sein dürfen.
Ey, ich würde mich umdrehen. Ich hasse malen. Ich hasse kreativ sein. Jetzt will mich keiner mehr daten. Ich hätte nicht mitgekocht, ich hätte nicht mitgemalt. Ganz ehrlich, das klingt alles so anstrengend. Oh, keine Ahnung, danach stinkt man bestimmt wie Sau.
Ich glaube, die haben sich ja gegenseitig so ins Gesicht oder auf die T-Shirts gesprüht am Ende mit ihrem Graffiti.
Das ist alles so krebserregend.
Die werden wahrscheinlich alles super high da rausgegangen sein.
Daran wäre ich dann auch schon wieder interessiert, um ehrlich zu sein.
Genau, aber sie gehen zu diesem Date und sie dürfen zusammen ein Graffiti an eine Wand sprayen. Die Möglichkeiten sind endlos. Man kann eine coole politische Botschaft an die Wand sprühen. Man kann zeigen, wer man ist. Und was sprühen sie an die Wand?
Peace.
Peace. Very unique. Könnte auch auf einem C&A Bright Collection Shirt stehen. Aber das Graffiti sah ganz gut aus eigentlich. Hannah hatte wohl sehr viel Spaß. Ihr ist es ja sehr wichtig, dass Menschen kreativ sind, mit denen sie zusammen sind.
Hannah spuckt auf Leute, die nicht kreativ sind.
Katharina wiederum. Ist auch nicht so super kreativ, meint sie dann, glaub, und hatte auch ein bisschen Sorge, dass sie da mit Hannah vielleicht nicht so matcht. Mit ihr würde sie wiederum dann sehr matchen.
Katharina ist auch nicht so kreativ, und man merkt halt auch gleich, da ist so die Connection nicht so. Also sie fragt halt auch Hannah so, hey, wäre das wichtig, dass deine Partnerin eben diese kreative Ader hat? Und Hannah so, ja, schon. Dann ist Katharina halt auch gleich so, also es will nicht so ganz irgendwie passen, aber auch gar nicht irgendwie böse, sondern das sind irgendwie Leute, die einfach den Zugang zueinander nicht so haben. Und das merkt man auch nochmal in dem Einzelgespräch, was die beiden haben.
Und sie fragt die Princess ja dann auch noch, ob sie ihr vielleicht ein Smiley aufs T-Shirt malen könnte und steht dann auch da mit ihrer Spraydose und sagt so, ja, ich stand da eigentlich mit meinem weißen T-Shirt, war die Einzige, die noch nichts irgendwie auf ihre Vorderseite gemalt bekommen hat und hat sich da ja eigentlich irgendwie so sehr in den Fokus gerückt. Aber die Princess hat gefühlt für mich schon sehr explizit Menschen, die sie sich anguckt, mit denen sie interagiert und auch Menschen, die sie so ein bisschen weniger beachtet. Was ich zum Beispiel bei der letzten Staffel das Gefühl hatte, also ich weiß nicht, wie es wirklich so war, das wissen wahrscheinlich nur die KandidatInnen, die da dabei waren, aber ich habe so das Gefühl, Princess Irina hat sich ein bisschen mehr Mühe gegeben, alle Leute zu sehen.
Die hatte auch FavoritInnen, das ist auch vollkommen in Ordnung und würde mir wahrscheinlich auch nicht so gehen, aber dass man wenigstens die anderen Leute so ein bisschen respektvoll mit einbezieht. Das ist ja wie wenn du in einer Freundinnenschaftsgruppe unterwegs bist, lässt du ja auch niemanden stehen. Gerade wenn es so eine Gruppenaktivität ist, was es ein Gruppendate ja auch sein soll, dann werden alle verdammt nochmal mit diesem Dosenstoff angesprüht von mir
alle
aus.
Sollen high und aus diesem Date gehen.
Genau, also es ist doch peinlich, kommen dann manche mit einem kompletten weißen T-Shirt zurück und manche mit total angesprühten, ist ja lächerlich. Also ganz ehrlich, dann geht man halt, springt man halt mal über seinen Schatten und sprüht die an.
Ich hatte gestern noch so einen Witz gemacht, weil Katharina sie ja dann, oder die Princess dann fragt, ob sie ihren Smiley auf das T-Shirt malen kann. Und ich noch gemeint habe, sie malt ja wahrscheinlich gleich ein Smiley mit dem Mund nach unten aufs T-Shirt, weil das war echt der Vibe für mich. Es war einfach, es hat null gefunkt zwischen den beiden. Ich liebe Katharina, ich habe es nicht verstanden. Klar, Menschen finden unterschiedliche Menschen toll und attraktiv, aber vor allem finde ich Katharina so interessant von dem, was wir bisher mit ihr gesehen haben. Da gäbe es so viel Raum für interessante, tiefe, tolle Gespräche, wenn man einfach mal da ein bisschen mehr Interesse an der Person zeigen würde.
Ich meine, jetzt wo wir über Katharina reden, können wir es ja schon vorwegnehmen, dass Katharina später entscheidet, auch schon vor der Kettenvergabe oder Abnahme, die Villa zu verlassen und den anderen Personen den Platz zu räumen. Katharina, du bist eine absolute Legende. Genau, du wirst definitiv berücksichtigt am Ende dieser Podcast-Folge im Rennen um den Titel von Bitch der Woche.
Auf jeden Fall.
Also, Du kannst echt stolz auf dich sein.
Ja, und Katharina ist ein grandioser Charakter, wie ich schon gesagt habe. Die hat so viel Tiefe, die hat so viel Facetten. Wir haben, glaube ich, einen Mini-Bruchteil gesehen von dem, was sie überhaupt ausmacht. Und es war trotzdem schon echt so interessant. Und ich fand sie tatsächlich eine der interessantesten KandidatInnen. Wobei ich am Anfang ja so ein bisschen, es geht viel um die Bibel, gedacht habe. Aber man hat nach und nach in jetzt 4 Folgen eigentlich gezeigt, was für eine vielseitige, interessante und coole Person sie ist. Und ich glaube, ich würde mich gut mit Katharina verstehen. Zwar nicht auf religiöser Ebene, da hatten wir es schon in der früheren Folge davon. Aber ich finde sie echt eine total spannende Person und super sympathisch. Genau, dieser Vibe, hast du ja gerade schon gemeint, zieht sich im Einzeldate oder im Einzelgespräch einfach weiter. Es funkt nicht.
Ja.
Punkt. Dann gehen wir zurück in die Villa und wir sehen, es gibt einen Brief und der wird vorgelesen von Tai, glaube ich, die dann fast anfängt zu weinen, weil Paula ein Einzeldate kriegt. Ja. Mit Übernachtung. Sie soll ihre Zahnbürste einpacken. Spannend. Die Reaktion
ist slayed my life, slayed my entire pussy. Es ist so gut. Maria, du repräsentest für die traumatic bitches in this house.
Maria hört, dass Paula ein Übernachtungsdate kriegt und läuft weinend davon. Und wir haben, das war tatsächlich mein Lieblingsmoment.
Ja.
Die nächsten 5 Minuten waren meine Lieblingsmomente. Alle 5 und wir meinen Minuten.
Das, ich meine das nicht mal irgendwie, dass ich mich drüber lustig mache. Nein, 1:1, ich habe schon dasselbe gemacht. Von mir gab es dieselbe Reaktion auf Partys, wenn die Personen irgendwie mich einen Korb bekommen haben. Ich fühle es so hart. Das ist einfach die angemessene Reaktion auf Sachen, wenn Sachen nicht so laufen, wie man sie gern hätte.
Ich bin schon mal wütend von einer Party gegangen, weil alle meine FreundInnen andere Menschen verletzt haben, rumgeknutscht haben mit Leuten, mit denen sie nicht rumknutschen wollten. Grüße an meine FreundInnen, ihr wisst, wer ihr meint. Und ich habe einfach gedacht, no, I don't wanna be here, I don't wanna see this traumatic bullshit und bin einfach gegangen. Und so muss ich Maria ungefähr gefühlt haben, so I had enough of you, die Situation ist einfach anstrengend und zu viel für mich und dann geh und es ist richtig und ich hab's
und dann
geliebt.
Komm wieder mit einem Prop, weil es ist gut, Props zu haben. Es ist super gut, Props zu haben für den Fall, dass ein dramatischer Abgang kommt und Maria hat ja ganz viele geile Sachen dabei, die ja auch noch eine große Rolle diese Folge spielen und von dem her, ich fand es geil, einfach vorbereitet zu sein auf einen dramatischen Auftritt, weil ich finde auch, und das ist wirklich auch meine ehrliche Meinung, so einen dramatischen Breakdown bringt nichts, wenn es niemand sieht.
Absolut.
Es muss gesehen werden.
Und sie kam dann nämlich zurück mit einem schwarzen Schleier, mit einem ihren Bunny Ears, die sie als aufhat, und einem schwarzen Schleier über ihrem Gesicht. Und es war ikonisch,
camp.
Es war Camp.
Es war Camp.
Es war Everything I wanted to see, the whole season. Es war mein Lieblingsmoment. Maria, wir lieben dich nach wie vor. Bleib, wie du bist.
Noch mehr jetzt.
Ja, noch mehr. Du bist grandios. Was ich allerdings wieder ein bisschen fies fand, waren die Bauchbinden, die Maria dann bekommen hat. Also diese Untertitel, die dann eingeblendet wurden. Weil ich das Gefühl hatte, die Produktion hat sich schon auch über sie lustig gemacht und ist da auch nicht besonders respektvoll damit umgegangen. Ich weiß nicht, wie Maria sich mit diesen Untertiteln fühlt, weil offensichtlich war es für sie schon auch ein echt vulnerabler Moment, der sie mitgenommen hat und den sie sehr, sehr stark gefühlt hat. Und ich fand solche Aussagen wie irgendwie italienische Drama Queen, weiß nicht, ob das sein muss. Also noch dazu, dass da auch echt ein Stereotyp von südländischen Frauen irgendwie mit reinspielen muss, dass man betonen muss, dass es eine italienische Drama Queen jetzt in dem Moment ist.
Genau, die Bauchbinden waren ja so La Traviata 1, 2 und 3, wo man auch gemerkt hat, okay, wenn man das so in 3 Akte unterteilt, da wurde auch ein bisschen rumgeschnippelt, ne?
Ja.
Also
ja, absolut.
In diesem kleinen Gefühlsausbruch. Aber das macht Maria richtig nahbar. Und ich hoffe,
sie hat sich erholt.
Ja.
Ja.
Denk schon.
Ich glaube, die
Voraussetzungen ja sind sehr, sehr gut, dass man sich in dieser Villa da erholt. Ne? Also da gibt es ja auch Erholungsprogramme, wo man ein bisschen Wellness machen kann, ein paar Spiele spielen kann. Dann geht es einem sicher bald ganz wieder. Hervorragend.
Eine andere Person, die auch noch anfängt zu weinen, ist Jessica. Ich habe das Gefühl, die hat schon auch echt einen dicken Crush auf die Princess.
Ja.
Und wir sehen halt wieder diese Dynamik von, man hat irgendwie eine Verbindung zu jemandem, in dem Fall die Princess, oder man hat Angst, dass man nicht beachtet wird oder in, wir nennen das wieder in Anführungszeichen, das haben wir letztes Mal schon kritisiert, das Konzept von der Friendzone, dass man in die Friendzone gesteckt wird, dass man irgendwie nicht als die Person erkannt und wahrgenommen und geschätzt wird, die man eigentlich ist. Und man merkt so, der Druck in der Villa nimmt schon echt ordentlich zu und den Leuten geht's in der Folge nicht unbedingt permanent richtig gut. So.
Nee. Ja, ich dachte mir halt auch, also wenn wir davon ausgehen, dass da Daydrinking gemacht wird, vielleicht spielt es mit rein. Ich will jetzt nicht irgendwie mutmaßen. Ich hoffe, ihr habt einfach immer noch ein bisschen Spaß, auch wenn es die Princess euch nicht immer ganz einfach macht.
Ja. Dann switchen wir wieder zurück zum Gruppendate und es gibt ein Einzelgespräch zwischen Dora und Hannah, wo wir ein bisschen mehr von Dora auch mal erfahren. Die Princess äußert auch, dass sie gar nicht so viel über Dora weiß. Sie findet sie immer noch ein bisschen mysteriös, sie kann sie irgendwie noch nicht so genau einordnen. Und sie fragt dann auch, ob Dora eigentlich auch eine verrückte Seite hat. Weil Hannah
ist so crazy,
sagt sie ist hat eine so richtig eine verrückte wilde Seite. Sau. Ich habe die verrückte Seite bisher noch nicht so gesehen.
Nobody saw.
Ich finde, im Moment wird die Princess von der Produktion noch ein bisschen flach dargestellt. Wir haben echt noch nicht viel irgendwie über sie erfahren.
Sie sagt nur immer, dass sie selbstironisch ist, dass sie crazy ist. Where?
Ja, wir wollen es gerne sehen, RTL. Bitte zeigt uns die Princess mal authentisch. Im Moment haben wir das Gefühl, sie wird sehr, sehr flach dargestellt. Und ich merke auch, dass, und man sieht es auch in anderen Formaten, gerade YouTube-Formate oder Podcasts, die auch Princess Charming reviewen. Ich glaube, wir gehören dann noch ein bisschen zu den netteren.
Ja, heute aber nicht mehr, weil wir ja eben, weil uns ja eben der Kragen geplatzt ist.
Heute sind wir sauer. Aber man sieht schon in anderen Formaten auch, dass sehr viele die Princess sehr unsympathisch finden. Ich glaube, wir dürfen da natürlich auch nicht vergessen.
Yes.
Das wird alles irgendwie zusammengeschnitten. Wir sehen ganz viel nicht so blame it on the edit. Charaktere werden anders vielleicht dargestellt, als sie sich selber verstehen oder als sie auch sind oder auch als sie privat sind. Aber so der, ich habe so das Gefühl, der breite Konsens ist schon, dass viele Leute die Princess irgendwie nicht ganz so interessant und spannend finden. Ja, hoffen wir mal, dass da noch ein bisschen mehr dazu kommt. Dann gehen wir in den nächsten Schnitt und wir sehen, Paula geht Richtung Übernachtungsdate und Lena,
ja,
wir müssen wieder über das Outfit reden von Paula.
Ja, ja.
Ach.
Ja.
Oh.
Da weiß jemand, wie man sich anzuziehen hat.
Ja, Paula ist einfach, also wir hatten es ja schon ausführlich über ihren Eyeliner, der wundervoll ist. Dieses Outfit sah grandios aus. Ich hatte allerdings das Gefühl, das Outfit war nicht so gut gewählt, auch von der Princess. Die hatte ja so einen weißen Rollkragenpullover und so eine khaki-farbene Hose an.
Es war aus mehreren Gründen schlecht gewählt. Es war schlecht gewählt, weil sie gekocht haben.
Und
es war schlecht, gewählt, weil sie offensichtlich die falsche Foundation-Farbe auf ihrem Gesicht getragen hat. Und es hat sich eben deutlicher gezeigt, weil eben dieser weiße Kontrast da war. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich bin jahrelang mit der falschen Foundation BB-Cream für probably POC-People rumgelaufen. also von dem her, sie ist eine Sister von mir in dem Fall. Ja, gibt der Frau mal ordentliches Make-up.
Ja, das, ich weiß auch nicht, wird sie geschminkt? Schminkt sie sich selber?
Ich glaube, die Princess wird geschminkt.
Ja, dann möchte ich bitte den Make-up-Artist sehen und ich,
prügeln.
Ohne jegliche Ausbildung im Bereich Make-up oder Kenntnisse oder Wissen, möchte da ein Wörtchen mit ihm reden. Das nehme ich mir raus. Die Princess hat auch gleich wieder ein Kompliment an Paula gerichtet. Ein Kompliment, was wir auch schon ein paar Mal gehört haben. Du riechst so gut.
Du riechst so gut.
Ist dir wichtig, wie Leute riechen, Lena?
Ja, aber ich hätte gerne...
schnelle Antwort.
Ja. Ja, mir ist schon... Also ich verstehe das. Ich tatsächlich, mir fällt schon auf, wenn Leute gut riechen. Mir ist es aber in erster Linie wichtig, dass Leute nicht schlecht riechen. Also neutral ist für mich genauso gut. Ich finde halt, wenn jemand sagt, dass man gut riecht,
ich finde es ein bisschen creepy.
Es hat sowas, genau. Also ich mag das Kompliment gar nicht. Also wenn jemand sagt, ich riech gut, bin ich so, ich habe geduscht. Keine Ahnung, ich mag das gar nicht, weil ich denke so, okay, was soll ich jetzt damit anstellen? Ich spray mich halt ein bisschen mit meinem Standardparfüm voll, wenn ich weggehe. Keine Ahnung, sonst rieche ich halt viel nach Haarspray, weil das immer tonnenweise in meinen Haaren liegt. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen soll. Mich würde es eher abtören, eher.
Ich finde es auch irgendwie ein komisches Kompliment für so ein, also wenn man sich vor allem nicht so gut kennt.
Also wenn es jetzt halt auch noch 3-4 Mal fällt, dann muss ich sagen, Hannah, fürs Fernsehen hättest du dir vielleicht mal was anderes überlegen können.
Ja. Und wir haben schon angeteasert, es gibt ein Kochdate, es gibt Lasagne.
Lecker.
Kochdates, ja, nein, Fan, kein Fan?
Ich bin kein Fan, ich bin hypothetisch ein Fan. Ich denke, wenn jemand sagt, hey, lass was kochen, dann weiß ich, okay, die Person will gern Zeit mit mir verbringen, auch gern was Produktives und jetzt nicht so, hey, lass zusammen in die Kiste springen irgendwie. Von dem her finde ich die Idee eigentlich ganz nett. Ich lebe irgendwie mit diesem Wissen, dass ich nicht so geskillt im Kochen bin, deswegen hätte ich ganz doll Probleme oder Angst, mich zu blamieren, weil ich einfach nicht dieses Wissen habe und dann würde ich da sitzen und sagen, oh ja, ich kann aber nur schnippeln und dann wäre ich irgendwie in einer Situation, in der ich irgendwie nicht sein will. Also für mich nein, aber I see why it's great. Außerdem, vielleicht riecht man dann ganz doll danach nach so Zwiebeln und Knoblauch, wenn man die anbrät und dann stingelt man ein bisschen.
Aber wenn beide das essen, ist doch eigentlich okay. Zumindest hat es meine Mama immer gesagt, dass immer dann alle Knoblauch essen müssen und dann riecht man sich gegenseitig nicht.
Am nächsten Tag zieht man wieder die Klamotten an und man denkt sich so, boah.
Wahrscheinlich. Ich meine, ich bin tatsächlich, also ich wäre bei dem Date wäre ich gerannt, weil es war unfassbar viel Paprika in der Lasagne und ich hasse Paprika. I detest. Es ist so ein ekliges Gemüse und ich hätte wahrscheinlich, wobei ich wäre nicht gerannt, ich wäre wahrscheinlich die nette Person gewesen. Die
hätte denkt, ich das reingedrückt.
Fuck, die Person kocht für mich. Ich hätte mir einfach Tonnen von Paprika reingedrückt und hätte mich so geekelt, weil ich gedacht hätte, oh nein, jetzt kocht die Person extra für mich. Ich finde Lasagne tatsächlich auch kein so gutes Date-Essen, weil...
Ist kompliziert. Mach eine Tomatensauce.
Ja, und vor allem ist es dann halt irgendwie ewig im Ofen und man muss es abpassen.
Es wird warm, weil es im Ofen ist und dann ist es richtig heiß und man kriegt Schweißflecken.
Ja, aber ich meine, im Winter wäre das ja dann schon irgendwie okay. Aber ich bin tatsächlich ein Fan von Kochdates, allerdings jetzt auch nicht für ein erstes Date. Also ein erstes Date, finde ich, ist eigentlich ganz gut, wenn man sich irgendwo trifft und, keine Ahnung, rumsitzt, vielleicht was trinkt und dann auch schnell wieder gehen kann, falls man merkt, okay, da ist kein Vibe. Wenn ich Leute ein bisschen besser kenne, dann lieb ich's zu kochen. Also Kochen ist auch eine große Love Language von mir. Aber ich will eigentlich auch nicht, dass Leute dann da mitkochen, weil das sind meine Rezepte. Ich weiß, wie die gekocht werden. Es ist okay, wenn Leute die Sachen nicht exakt so machen, wie ich sie will. Ich beauftrage dann Menschen schon mal so mit, schnippel mir das mal oder so. Kann man sich natürlich auch ein bisschen näher kommen, weil dann steht man zusammen in der Küche, man umarmt sich vielleicht von hinten oder so. Es funktioniert schon alles ganz gut. Aber ja, ich bekoche Leute lieber, als dass ich mit ihnen zusammen koche. So.
Das klingt, als könnten wir so ein richtig gutes Kochdate miteinander haben.
Ja, ich kann mal für dich kochen, Lena. Das ist eine gute Idee.
Ihr habt's alle gehört.
Okay, wir sind auf jeden Fall beim Einzeldate.
Mit dem Daybed, weil es wird ja auch noch übernachtet. Und ja, Hannah hat einfach, she had her first kiss. And now, jetzt kann sie es halt nicht mehr lassen.
Now she's on the road
again. Obwohl, in so einem Daybed, also da würde ich dann auch Lust bekommen, irgendwie sich ein bisschen näher zu kommen.
Ja, absolut. Also, ich weiß nicht, wie du es einschätzt, aber ich habe so das Gefühl, zwischen den beiden ist einfach irgendwie ein Vibe. Bevor aber der Vibe geklärt wird, gehen wir zurück in die Villa und wir werden überraschend mit einem Bild konfrontiert, was ich so unfassbar hot finde.
Ich brauche eine Minute.
Okay, wir nehmen uns kurz Zeit.
Nein. Also wirklich, und da bin ich wieder so, warum sind wir nicht gefahren, Tatjana? Warum sind wir nicht gefahren? Ich will auch in dieser Dusche sein.
Mich wollten sie nicht, Lena. Dich hätten sie gewollt. Oh. Dich hätten sie gewollt. Diese Party.
Ist so geil.
Hot,
und da sehe ich es wieder, ich denke mir cool. So Spaß können nur queere Frauen und queere Menschen haben.
Ja.
Tee.
Ja.
Weißt du, es ist auch nicht so sexualisiert, so ich habe das Gefühl, alle haben irgendwie Spaß. Sabcho natürlich am meisten.
Ja, Sabcho hat eindeutig am meisten Spaß. Wobei ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass Sabcho die ganze Zeit so ein bisschen versucht hat, unter Lena wegzukrabbeln. I don't know. Also Lena war schon echt sehr wild dabei. Und Sabcho lag da mit gespreizten Beinen und war, glaube ich, so ein bisschen overwhelmed.
Vielleicht ist es auch Sabchos Move. Ich meine, es funktioniert ja offensichtlich für Sabcho. Also, es wird Flaschendrehen gespielt nach der Duschparty, die wirklich, wirklich witzig aussieht. Da wäre ich echt gern dabei gewesen. Und dann wird einfach Flaschendrehen gespielt, was ich richtig cool finde, weil da merkt man auch wieder, und es war schon letzte Staffel so, dass sich dann dieses Format einfach so dieser Monogamie, also gut, es geht nur um Knutschen, aber doch diese Monogamie-Prinzip dann ein bisschen entzieht, ne?
Ja, voll. Weil einfach so viele queere Leute, die im Dating-Modus sind, irgendwie zusammen sind, unfassbar viel Zeit offensichtlich rumbringen wollen und dann kommt man halt auf solche Ideen und ich habe dann echt gedacht, wir müssen auch mal Flaschendrehen spielen. Ich hätte da so Bock drauf und ich glaube, ich habe zuletzt irgendwie als Teenagerin Flaschendrehen gespielt.
Noch nie Flaschendrehen gespielt.
Oh, das Blöde ist halt, ich hab schon auch ein paar Leute dann geküsst, die ich vielleicht auch lieber nicht geküsst hätte, so. Aber ich meine, wenn man in einer guten Runde ist. Und
das sind sie, eindeutig.
Und man kann ja auch immer noch sagen, nee, lieber nicht. Diese Party ist auf jeden Fall iconic. Ich hätte gern mehr davon gesehen. Wer tatsächlich ungeküsst geblieben ist, haben wir in der Bauchbinde erfahren, war Caro.
Mhm.
Obwohl Caro letzte Woche ja eigentlich davon gesprochen hat, dass Caro total gerne küsst und ihr das super, super wichtig ist.
Mhm. Caro ist so, weil Caro halt viel größer ist, wie die anderen in der Dusche so drüber gelugt. Das fand ich ein sehr lustiges Bild.
Ja, das stimmt. Aber ich frage mich so ein bisschen, warum ist Caro ungeküsst geblieben? Also war es Absicht? Hat sie vielleicht gesagt, nee, ich bin für die Princess hier und ich möchte nicht? Hat der Flaschenhals nicht auf sie gezeigt?
Wir haben es nicht gesehen. Kann nicht sein, dass sich nur zwei Leute geküsst, also sich nur vier Leute sich gegenseitig geküsst haben.
Mhm. Das stimmt, aber bei Caro stand in der Bauchbinde, dass sie ungeküsst geblieben ist.
Ich glaube nicht alles, was in der Bauchbinde steht.
Okay, ja, das stimmt. Ja, so they did Maria wrong, so we don't believe anything
they
write.
Ja, aber vielleicht ist Caro halt wirklich so fokussiert in ihrem Mindset.
Ja. Dann switchen wir wieder zurück zum Einzeldate und wir sehen ein kurzes Einzelinterview mit Hannah, in dem sie sagt, dass sie sich nicht so ganz sicher ist, ob Paula wirklich auf sie steht.
Es hat mich so verwirrt, weil dann knutscht man rum und ich denke, die verstehen sich so gut. Und dann waren da echt, also in Einzelinterviews, sowohl auch bei dem Talk dann am nächsten Morgen, wo die beiden sich verabschiedet haben, weirde Vibes.
Mhm.
Bei beiden.
Absolut. Und ich habe mich auch ein bisschen gefragt, aber da würde ich jetzt, glaube ich, der Produktion was unterstellen, ob diese Dora-Paula-Storyline auch ein bisschen gepusht werden sollte und noch mal ein bisschen mehr in den Fokus gebracht werden sollte und Paula dann auch eingeladen wurde, weil eben diese Geschichte mit Dora ist, dass man Dora auch befragen kann dazu, wie sie sich fühlt und auch der Princess vielleicht gesagt hat, oh, da geht irgendwie ein bisschen. Also irgendwie hat es für mich wieder, es hatte wieder so ein Geschmäckle.
Ja, definitiv. Also ich frage mich auch ein bisschen, was Hannas Problem ist. Also ist Hannah jetzt wirklich so schon eingeschossen auf Jessie?
I don't know. Aber irgendwie schon. Also da kommen wir später auch noch dazu. Man sieht dann auch, also ich habe schon das Gefühl, dass Hannah mit Jessica ganz anders in der agiert. Der Blick ändert sich.
Knutschen auch ganz anders.
Ja, also da ist schon auch, ich glaube, da ist auf jeden Fall eine strong preference da. Was natürlich nicht heißt, dass ich das nicht noch drehen kann. Und ich meine, so reihenweise, wie die KandidatInnen aus dieser Sendung aussteigen, wäre ich mir nicht so sicher, dass da nicht noch mal ein paar hinterherkommen.
Das stimmt. Hannah muss niemals, jemals wieder jemanden rausschmeißen.
Gehen alle einfach aneinander.
Wer als letzter stehen bleibt.
Ja.
Also ich bin,
last one standing.
Ich bin gespannt, ob dieser Vibe zwischen Paula und Hannah da irgendwie noch, ob sich jetzt wirklich diese Paula-Dora-Storyline weiterzieht. Weil ich glaube, Paula hat sich schon entschieden für die Princess.
Ja, das sagt sie auch an einer Stelle, dass sie sagt, sie hat nicht an Dora gedacht, wo die Produktion wahrscheinlich auch gefragt hat, ob sie während des Dates an Dora gedacht hat. Wir sehen aber wiederum, Dora meint, sie hat schon auch an Paula gedacht.
Ja. Schrecklich.
Ja.
It's just part of being a queer woman.
Ja, it is.
Ja.
It is.
So, Cocktail Hour.
Cocktail Hour. Wir erfahren, Tashi hat keinen Schlüpfer an.
Lieben wir.
I would never do that. Ich find's so uncomfortable, ohne Schlüpfer rumzulaufen.
Ich hätte viel zu Angst, dass da irgendwas wächst in meiner Vulva und meiner Vagina.
Was soll da wachsen?
Ich weiß nicht, was da wachsen soll, aber was, wenn da irgendwas hinkommt und das irgendwie nicht so angenehm ist?
Ich verstehe es nicht, aber you do you.
Nein, ich meine so ein Scheidenpilz oder so.
Tatsächlich, okay, jetzt kommt wieder der Sexual Health Moment. Tatsächlich ist viel gesünder für deine Vulva, wenn du keinen Schlüpfer trägst. Auch wenn man zum Beispiel nachts schläft ohne Schlüpfer.
Echt? Mhm. Aber da kommt doch die Vulva an dein Bettshit.
Das ist egal.
Echt?
Weil Schlüpfer sind ja eigentlich auch quasi das gleiche wie
Bettshit. Du hast eigentlich recht. Siehst du? We are dismantling health myths one by one. Gut für Thai.
Ja, ja. Ein bisschen hier Vulva, was für die Vulva-Gesundheit ja. getan. Oder für die vaginale Gesundheit ja. und Vulva-Gesundheit in dem Fall. Also irgendwie dachte ich erst, als ich die Cocktail Hour gesehen habe, dass irgendwie Black and White das Thema war, aber ein paar haben es einfach strikt ja. nicht mitbekommen oder durchbrochen
das
oder
war so sie Bullying, waren rebellisch. Eine Bullying-Situation. Es wurde manchen Leuten einfach nicht gesagt. Und das finde ich gut, dass wir auch gleich wissen, wer der Außenseiter ist. Es gibt ein Gespräch mit Tai, die eben keinen Schlüpfer trägt. Und da bringt sich Tai auch so ein bisschen ins Rennen. Ich kann mir vorstellen, dass sie noch vorprescht, obwohl ich jetzt nicht bis jetzt so den Vibe bekommen habe, dass Tai jetzt richtig krass interessiert an Hannah ist. Mhm. Ich glaube, die ist eher along for the ride und good for her. Aber mal gucken, was da noch draus wird. Aber die scheinen auf jeden Fall zwei weltoffene Personen zu sein, weißt du, vom Reisemodus, weil Tai ist ja auch schon in verschiedenen Ländern gewesen.
Mit Rolf Zuckowski getourt.
Das habe ich jetzt schon fast wieder vergessen. Ja, das und halt mit ihrer Tanzgroup oder halt mit ihrer Tänzerinnenschaft. Von dem her, ja, vielleicht wird das noch was.
Ja, und ich meine, das Thema Auswandern ist auch in dieser Folge wieder aufgekommen. Das hatten wir vorhin ganz vergessen. Gespräch Katharina, die sich das gar nicht vorstellen kann. Hannah schon gemeint hat, für sie wäre das schon was wichtig wäre, dass eine Partnerin dazu bereit wäre.
Und dann kommen wir natürlich zum Happening, the Reckoning, the Kissening.
Mhm. Ich meine, wer fängt nochmal an?
Also erstmal fängt natürlich Maria an. Und sagt, hey, haha, willst du auch irgendwie Glitzer auf den Lippen? Und ich muss sagen, wir haben so ein bisschen die Augen verdreht. Aber ich fand das genial von Maria.
Ja, weil unser Gedanke, als wir es geguckt haben, war, okay, jetzt kann sie ja eigentlich nicht mehr mit anderen rumknutschen, weil dann hätten die Leute ja Glitzer am Mund, dann würden die anderen das ja sehen. Wie werden die miteinander umgehen? Verteilt sie ihren Glitzer? Und wir dachten eigentlich erst, dass sie sich zurückhält, weil sie jetzt diesen Glitzer am Mund hat.
Nee. But she didn't. Pustekuchen.
But she didn't.
Das hat sie erst richtig angemacht.
Ja.
Naja, ich fand es halt eine gute Sache von Maria nicht, um sie zu blocken praktisch für andere, sondern einfach zu sagen so, hey, komm mal mit mir runter, dass wir halt Zeit verbringen. Ich meine, sie hat ihr ja auch den Glitzer aufgetragen. Also, nur weil Hannah nicht will, heißt ja nicht, dass es kein guter Move war. Also ich fand es jetzt nicht schlecht. Die waren alleine dann zu zweit unten. Mhm. Maria hat ihr dann gleich auch ihre Hasenöhrchen aufgezogen. Mhm. Also Hannah sah schon gut aus, aber irgendwie merkt man dann irgendwie so diese crazy Seite von Hannah, von der sie immer behauptet, dass sie hat, irgendwie nicht so ganz.
Nee, ich fühle es auch noch nicht so ganz. Und genau, also ich dachte auch nicht, dass Maria das irgendwie mit einer bösen Absicht gemacht hat, aber ich dachte so, eher auf den Fokus von Hannah, wird sie jetzt trotzdem rumknutschen? Will sie das alles sehen, mit wem sie rumgeknutscht hat?
Ich glaube, und hier ist mal meine Aussage, ich glaube nicht, dass Hannah es nochmal in diese Cocktail-Hour schafft, ohne Jessie die Zunge in den Hals zu stecken.
Ja.
Weil das ist halt, wenn du jemanden gut findest, dann willst du es halt auch machen, ne? Und das ist dann auch die Säule, wo ich es irgendwie nachvollziehen kann. So, ich route doch für die zwei, auch wenn es vielleicht das Offensichtlichste ist. Aber wenn man einfach Bock aufeinander hat, dann hat man halt Bock. Mhm. Und das merkt man auch gleich, weil Hannah möchte natürlich gleich wieder mit Jessie reden.
Ja. Und dann wird ein bisschen Glitzer verteilt. Ja. Woraufhin Hannah in schallendes Gelächter ausbricht.
Ja. Ja.
Und,
ich so, ja, Hannah hat Spaß.
Und ich zum ersten Mal so gedacht habe, hier ist die funny side, hier ist sie ein bisschen
gut, also wenn sie da nicht gelacht hätte, das war ja wohl super lustig. Also
ja.
Sie wird ja auch ein bisschen was gesoffelt haben, also so ist es ja auch nicht.
Ja, ich habe auch das Gefühl, sie lallt relativ schnell oder sie lallt sehr spät und trinkt sehr viel. Und dann kommt's zu Kuss Nummer 2. Und wir sehen, wie Hannah Paula nochmal küsst.
Ja.
Nachdem sie, als sie auf die Cocktail Hour kam, wohl eine relativ nüchterne knappe, kurze Begrüßung Paula gegenüber hatte. Paula das auch so bemerkt hat, dass sie gemeint hat, das war ein bisschen, ich glaube, neutral. Ich weiß gar nicht, wie sie es genannt hat. Knutschen die zwei aber trotzdem dann ganz, ganz wild rum. Da wird auch noch ein bisschen Glitzer verteilt. Es ist wohl ein bisschen noch was an den Lippen geblieben und nicht alles auf Jessie übergegangen.
Eigentlich eine ganz gute so visuelle Darstellung von Herpes. Oder? Wie siehst du das als Expertin?
Ich sehe es nicht so richtig. Ich sehe es nicht so richtig.
Okay. Aber Hannah hat immer noch nicht genug.
Nee, Hannah hat immer noch nicht genug.
Nee.
Und sagt, Laura finde ich irgendwie ganz niedlich, hat sie, glaube ich, im Einzeldeck gesagt.
Finde ich gar nicht gut. Gerade weil Laura ist ja auch die Jüngste. Ne? Die ist 22. Nee, ist nicht die Jüngste.
Lena ist die Jüngste.
Aber sie ist 20. Eine von den Jüngeren.
Genau.
Ja. Und sie hat halt auch diesen. Ja, sie ist schon eine Niedliche, aber ich finde sie auch super sexy, super smart und super lustig.
Ja, voll. Ich finde Laura auch unfassbar sympathisch. Und die zwei knutschen auch noch ein bisschen rum.
Ja.
Und Laura kriegt auch noch ein bisschen Glitzer ab. Und ja, das sind so die drei Küsse des Abends.
Dann, wer keinen Kuss kriegt, ist Jasmin Amelia.
Ja, da kommen wir in eine Szene, bei der wir zuerst so ein bisschen gedacht haben, warum geht ihr aufs Klo?
Es hat so Hausparty-Vibes, ne? So richtig so ranzige Hausparty-Vibes, so Haare halten. Ich fühle mich hier so unsicher, ich glaube, ich will Heim-Vibes. I've been that girl.
Ja,
die erste Frage, die ich habe, ist, okay, wir steigen mit Jasmin Amelia und Hannah gleich ein in die Kussthematik, wo ich mich frage, okay, die zwei haben wir noch gar nicht miteinander interagieren sehen.
Mhm.
Vielleicht haben wir dann wirklich was nicht gezeigt bekommen, dass die beiden schon über Küsse sprechen.
Ja.
Gut für Jasmin Amelia, aber das ist für uns ein bisschen kontextlos. So, wir haben noch gar nicht gemerkt, dass die zwei irgendeine Art von Connection haben.
Mhm.
Und ja, wir haben es ja in den Shownotes stehen, dass wir auch eine Content-Note gesetzt haben für das, worüber wir jetzt gleich sprechen, also zum Thema sexualisierte Gewalt. Und genau, würden euch da jetzt bitten, wenn ihr euch das nicht anhören wollt, aus welchem Grund auch immer, dass ihr da einfach vorskippt. Wie gesagt, die Timestamps dafür sind in den Shownotes. Jasmin Amelia erzählt von ihrem Kusstrauma, sage ich mal. Und das finde ich, genau, nochmal im Anschluss daran interessant, weil sie eben sagt, deswegen fällt es mir so ein bisschen schwer, da irgendwie so auf Angriff zu gehen, sage ich mal. Wo ich denke, okay, wie kommen wir in diese Situation mit diesen zwei Personen? Aber abgesehen davon hat mich diese Szene oder dieses Happening schon sehr berührt von Jasmin Amelia, weil sie eben über sexualisierte Gewalt unter Kindern spricht, also explizit über eine Szene, dass sie eben das erlebt hat, in jüngeren Jahren, dass sie eben belästigt wurde von eben anderen Kindern oder jungen Menschen und dass das bei ihr nachwirkt, dass sie da Zeit braucht und genau. Und ich habe mich selbst schon mit dem Thema sexualisierte Gewalt unter Kindern auseinandersetzen müssen und wenn man drüber nachdenkt, wie wenig darüber gesprochen wird, also ich bin richtig aufgeschreckt irgendwie, weil man hört also natürlich, dass es sexualisierte Gewalt gibt, die Kinder betreffen, ist klar oder das wissen wir, dass es leider so ist, aber dass Kinder auch oft TäterInnen sein können, wird viel zu wenig thematisiert, weil es auch ein unangenehmes Thema ist, das verstehe ich und auch wenig ernst genommen, weil klar, bei Kindern ist die Idee der Strafe, die Idee der der Folgen natürlich eine andere, ein bisschen wie bei Erwachsenen, aber das macht die Situation für viele Menschen, die halt leider betroffen sind, nicht weniger dramatisch. Und ich finde es auch gut, deswegen, dass sie auch wirklich von Trauma spricht. Und Jasmin Amelia hat dabei einen sehr ernsten Blick.
Ja.
Und ich rechne es ihr wirklich, also ich bin unglaublich irgendwie berührt davon und bin wirklich beeindruckt von Jasmin Amelia, dass sie sich so ernst nimmt und auch im Fernsehen, egal wie bewusst es ihr gerade war, dass sie im Fernsehen gerade ist oder halt gefilmt wird, drüber spricht. Und sich ernst nimmt. Und das ist ja auch dieses Ding, also sie benutzt jetzt das Wort Trauma, deswegen würde ich damit jetzt auch sprechen, irgendwie das betrifft nicht nur Sexualität im Sinne von Sex, penetrativer Sex oder Nacktsein oder so, ja, das kann auch schon Küssen oder Berührung oder so mit einschließen. Deswegen bin ich so stolz auf jede Person, die irgendwie da schon die Grenze ziehen kann und sagt, genau so und so will ich mit mir umgehen, deswegen und deswegen. Und ja, auch Sachen, die früher passiert sind, und auch in einem anderen Rahmen, wie so dieses typische, übergriffige Verhalten als dargestellt wird, passiert sind, sind unglaublich wichtig und dürfen auch angesprochen werden. Und ja, ich finde es auch gut, dass Hannah da nicht irgendwie nachhakt, so irgendwie, sondern das akzeptiert. Gut, das ist auch alles andere, wäre auch völlig daneben. Mhm. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass da Leute, gerade wenn es eben um so eine Kindheitserfahrung geht, die eben mit anderen Kindern gemacht wurde, da so ein bisschen nachbohren und so. Und ja, ich fand es ein sehr schönes, sehr unerwartetes Gespräch und hat mich wirklich nochmal aufmerksam auf Jasmin Amelia gemacht.
Absolut. Also ich fand es auch sehr, sehr stark von ihr, dass sie es geteilt hat und vor allem auch die Message, die da noch danach hervorging, war, dass sie dann noch betont hat, niemand küsst mich, ohne danach zu fragen, ohne dass es eindeutige Blicke und sowas gibt. Weil das auch was ist, über was wir uns davor schon mal unterhalten hatten, wo wir auch wieder sehen, dass das in der Folge oder in der Staffel bisher nicht thematisiert wurde und natürlich auch mega, mega wichtig ist, ist das Thema Konsens. Da möchten wir uns eigentlich auch noch damit auseinandersetzen, weil auch wir große VerfechterInnen davon sind, dass Menschen einfach nach Konsens fragen. Und das geht nicht nur um rein sexuelle Kontakte, sondern es geht halt auch wirklich um Kontakte wie Küssen und sowas, weil es super, super wichtig ist, dass Menschen nicht Dinge machen müssen, auf die sie keinen Bock haben. Ich glaube, niemand hat Lust, jemanden zu küssen, der eigentlich keinen Bock hat, einen zu küssen.
Ja, es ist wirklich im Interesse von allen.
Ja, und wenn wir über das Thema Konsens sprechen, also ich bin eine große Verfechterin davon, zu sagen, dass, weil ich das Gefühl habe, das Thema macht vielen Leuten, die sehr konsensbasiert mit Menschen interagieren wollen, auch Druck, weil sie manchmal das Gefühl haben, sie kriegen es nicht perfekt hin. Das Ding ist aber, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie Menschen nach Konsens fragen können, wie Menschen Konsens abmachen können, die wir, glaube ich, ganz, ganz oft nicht bedenken. Und wir müssen uns auch natürlich noch mal im Klaren sein darüber. Wir sind nicht in der Gesellschaft aufgewachsen, vor allem wir auch in, auch wenn wir sehr weit auseinander sind, Lena und ich, wir sind beide nicht in Gesellschaften aufgewachsen, in denen wir zum Beispiel in unserer Kindheit oder Jugend wahrscheinlich viel nach Konsens gefragt wurden, was Berührung angeht. Und es ist aber super, super wichtig, dass wir einfach diese Muster durchbrechen, da Möglichkeiten finden. Aber es ist natürlich auch nachvollziehbar, wenn man es manchmal einfach dann doch nicht hinbekommt. Da aber bitte selber kritisch in Selbstreflexion gehen und sehr, sehr massiv auf die andere Person achten. Im Zweifel bin ich so eine Person, die dann immer wieder sagt, guckt, wenn ihr merkt, zum Beispiel in einem sexuellen Kontakt, ihr habt irgendwie so eine große Hemmschwelle beim Sex zu sprechen. Auch das ist was, was wirklich trainiert werden muss. Guckt, dass ihr zum Beispiel vorher Zeichen abmacht, nonverbale Zeichen, Safe Words, vorher schon Absprachen trifft, wo wirst du gerne berührt, wo möchtest du nicht berührt werden, was sind für dich Sachen, die in Ordnung sind. Guckt, dass ihr nach Kontakten nochmal in Aftercare geht. Also Aftercare bedeutet, dass ihr euch nochmal zusammensetzt, sagt, war alles in Ordnung für dich, hast du dich wohlgefühlt, mehr von dem, weniger von dem, was brauchst du, dass es auch einfach diese offene Kultur gibt. Gerade Menschen, also ich hatte zum Beispiel auch schon Sex mit Menschen, denen es einfach auch schwer fiel, beim Sex zu reden und Sachen zu sagen wie, mach mal mehr von dem, mach mal weniger von dem, und gesagt haben, ich musste echt da liegen, und wenn ich beim Sex rede, ist bei mir ein Ding von, ich denke 2 Minuten darüber nach, jetzt möchte ich. Nicht, weil ich mich in der Situation unwohl fühle und einen sofortigen Stopp möchte, sondern weil ich einfach denke, okay, ich möchte was anderes in dem Moment. Und auch hier kann man dann halt auch einfach sagen, gut, wir machen nonverbale Zeichen ab. Wenn du mir irgendwie 2-mal auf die Schulter klopfst, ist das ein Zeichen für, mach was anderes. Wenn ich dann dir nicht mehr auf die Schulter klopfe, dann fühlt sich das besser an, oder das kannst du dann weitermachen. Das heißt, ihr könnt Konsens auch ganz, ganz unterschiedlich und individuell ausleben. Wichtig ist es nur, sprecht darüber, wie ihr Konsens miteinander aushandeln wollt, und stellt euch darauf ein, wenn ihr nach Konsens fragt, es kann auch ein Nein kommen.
Ja.
Und es ist vollkommen in Ordnung und es muss akzeptiert werden. Und da darf es dann auch kein, oje, was mache ich jetzt, oder das ist jetzt richtig blöd, geben, sondern ihr fragt Menschen nach Konsens, um ihre ehrliche Einstellung, ihre Meinung, ihr Gefühl mitzubekommen. Und Nein ist kein Untergang und es hat nichts damit zu tun,
wie gut, wie sexy ihr seid zum Beispiel, hat nichts damit zu tun.
Genau.
Das kann halt wirklich sein, das ist dieses Ding, Konsens, oft wird so dargestellt als Art Vertrag irgendwie, den man schließt vor sexuellen Kontakten oder vor irgendwas anderem. Aber im besten Fall ist eine Kultur und wir haben keine Kultur, keine Konsenskultur. Ja. Und deswegen ist es so anstrengend. Konsens ist im besten Fall irgendwie so ein State of Being, ein State of Mind irgendwie. Aber das ist einfach schwer. Aber ich fand es gut, dass es auch Konsens da so thematisiert wurde in der Situation, wo es noch nicht um sexuellen Kontakt geht, sondern ums Küssen. Und ja, ich fand es wirklich auch mal gut zu hören, ja, und das ist wirklich so dieses Ding, es ist okay, sich nicht gut mit einem Kuss zu fühlen.
Ja.
Es muss nicht gleich sich um Sex handeln, sondern es ist auch okay zu sagen so, hey, ich habe gerade jemanden geküsst und es hat sich schrecklich für mich angefühlt.
Ja, oder auch, das geht eben schon bei Berührungen los wie Umarmung. So, man kann Leute auch vor Umarmung fragen, ist für dich okay, umarmt zu werden? Ich kenne so viele Menschen, bei denen es einfach ein ungutes Gefühl auslöst, aus verschiedenen Gründen. Das kann irgendwie sein, dass sie einfach diese körperliche Nähe mit Menschen, die man nicht gut kennt, nicht mögen. Das kann Körperdysphorie sein, oder was weiß ich. Auf jeden Fall will nicht jeder umarmt werden. Und fragt doch einfach kurz, wenn ihr Leute nicht kennt, ob sie umarmt werden wollen. Auf jeden Fall.
Noch, genau, wird bestimmt noch interessant, wie Hanna oder auch die ganzen KandidatInnen so damit umgehen werden. Bis jetzt eben so ein Satz wie, darf ich dich küssen oder so, wie wir in der letzten Staffel schon gehört haben, haben wir noch nicht gehört, diese Staffel. Das letzte Mal, dass ich richtig begeistert von dem Kuss war, ging so ein Satz voraus und ich muss sagen, das war Teil meiner Begeisterung dafür. Also ich fand es richtig sexy.
Ja.
Es ist ja auch die Frage, wie du fragst. Du kannst, musst ja auch nicht fragen, so, darf ich dich küssen? Sondern es war die Situation, dass die Person gefragt hat, oder die Person hat gesagt, ich will dich jetzt gerade küssen und hat dann gewartet, was ich mache. Ne? Mhm. Also das kann auch bestimmt, also natürlich nicht bestimmt, aber du weißt, was ich meine. Es kann auch härter sein. Es ist einfach das Angebot und nicht, also es gibt ganz verschiedene Varianten, wo man auch Sachen ausprobieren kann davon.
Voll.
Mal gucken, wie das so sich weiterentwickelt, weil ich glaube, die Princess wird noch ganz viel knutschen.
Ich glaube auch, die hat losgelegt. She's on fire und sie wird nicht mehr aufhören. Wen sie allerdings nicht küssen wird, wir haben es vorhin schon angeteasert, ist Katharina, weil die unter Tränen sagt, du bist eine tolle Frau, ich fühle es aber einfach irgendwie nicht. Sie umarmt sich, sie sagt, ich bitte dich, mir heute die Kette abzunehmen.
Ja.
Love that. Guter Spruch.
Ja.
Und wir kommen schon zur Entscheidung dann und die erste Person, die dann geht, ist eben Katharina auf eigenen Wunsch. Die zweite Person, die geht,
ist meine Namensvetterin.
Ja, ist Lena. Die Princess hat durch die Blume gesagt, dass sie
Kinder nicht mag.
dass sie zumindest kein Kind will im Moment und findet da, das ist eine zu große Mitverantwortung für sie. Sie drückt es aber aus mit, ja, wir haben einen unterschiedlichen Lebensstil.
Das klingt ein bisschen homophob. Weißt du, was ich meine? Wie wenn so queerfeindliche Leute sagen, ja, der Lebensstil, solange es niemandem wehtut.
Ich musste ein bisschen lachen, weil wir irgendwie 20 Minuten vorher Lena zwischen Subschussbeinen am Rumknutschen hab sehen und ich in dem Moment dann, als Hanna gesagt hat, wir haben einen unterschiedlichen Lebensstil, dachte so, hä?
Exactly the same. Ja. Guck in den Spiegel.
So. Deswegen, und ich habe halt auch das Gefühl, also jetzt ohne das Thema Elternschaft zu groß nochmal auszubreiten, aber ich habe so das Gefühl, dass da irgendwie Lena unterstellt wird. Und ich weiß nicht, ob es so ist, dass, also dieses Thema Elternschaft wird so verknüpft mit diesem Spießigsein.
Mit dem Lebensstil, ja. Dabei würde ich, klar, natürlich, es ist eine Verantwortung. Ich finde, das muss man auch wissen, bevor man eine Beziehung eingeht, dass eben da eine Verantwortung für ein kleines Leben dranhängt. Aber das Wort Lebensstil ist halt, da gibt's andere Wörter dafür. Lebensstil ist so, du als Person bist nur Mutter.
Ja, und es ist natürlich halt auch die Frage, inwiefern die Partnerperson, die kein biologisches Elternteil ist, überhaupt an der Erziehung des Kindes mitwirken muss und will. Je nachdem, klar, wie oft man sich sieht, welche Nähe man hat, ob man zusammenwohnen möchte oder nicht, kann das auch ganz unterschiedlich aussehen. Aber ich habe dieses Narrativ von, du wirst Elternteil und dein Leben ist vorbei und dein Lebensstil ist ein ganz anderer. Der stört mich etwas. Ich habe Menschen in meinem Umfeld, die Eltern sind, bei denen das der Fall sein mag, dass die auch sehr bewusst ihren Lebensstil geändert haben. Aber es gibt genauso Leute, die einfach sagen, ich bin jetzt halt ich mit einem Kind. So. Und ich kenne Leute mit Hunden, die definitiv intensiver Zeit mit ihren Hunden verbringen müssen als mit ihrem Kind. Weil du halt einfach auch ein Kind ab einem bestimmten Alter auch einfach Kinder auch Bock haben, vielleicht mal irgendwo anders zu sein. Naja, nicht so tief in das Thema Elternschaft. Ich fand das Narrativ wieder ein bisschen, ich möchte es gern kritisieren, es hat mich gestört, ich wollte es ansprechen.
Richtig gut, heute ist ja auch die uns platzt der Kragen-Folge.
Ja.
Ich muss am Ende nochmal sagen, warum wir sauer sind.
Ich bin aber einfach, ich komme nicht raus aus diesem Gefühl. Ich bin richtig hibbelig. So, dann sehen wir nochmal den Moment, dass Jasmin Amelia vorgeht und sie einen interessanten Teaser Hannah entgegenbringt.
Warte, soll ich ASMR machen?
Mach ASMR bitte.
Ich würde dir gerne mal meine Morgenroutine zeigen.
Und, also, mich hat sie.
Also, ich habe was gefühlt in meinem Körper.
Ich möchte jetzt auch ihre Morgenroutine sehen.
Vor allem, gut, also meine Morgenroutine wäre nicht sexy. Ich möchte meine Morgenroutine niemandem zeigen.
Meine Morgenroutine ist, ich mache um mittlerweile 7.30 Uhr auf, lieg dann im Bett und hasse die Welt, verfluche den Kapitalismus.
Ich weine manchmal ein bisschen.
Oh Gott. Ich drück dann ein bisschen am Handy rum.
Ja, das ist okay.
Hör mir irgendwelche Sprachnachrichten an, die über Nacht reingekommen sind.
Postfach leeren.
Dann mache ich mir einen Kaffee und setze mich vor den PC und hast das Leben noch so viel mehr.
Ja.
So, das ist meine Morgenroutine. Und dann esse ich manchmal noch ein gutes Frühstück ein bisschen später.
Aber es funktioniert, das scheint, da haben wir irgendwas nicht gesehen und ich bin persönlich, fühle mich victimisiert von RTL Plus, dass ich nicht gesehen habe, dass, dass da irgendwas läuft.
Ja,
schon, wirklich,
die haben
überfordert.
Die haben irgendwie eine Beziehung zueinander aufgebaut und
von der wir nichts wissen, wurden sie aber nicht Bescheid gesagt.
Yeah, we weren't involved in it. Danke RTL Plus.
Dankeschön RTL Plus.
Auch Dankeschön RTL Plus oder danke Princess Hannah, wer fliegt auch noch raus, wo ich sie eigentlich super sympathisch finde, Charlotte. Habe ich nicht verstanden, sehe ich nicht. Ich habe das Gefühl, alle KandidatInnen, die irgendwie, von denen ich mehr sehen will, wo ich das Gefühl habe, die haben ganz viele Facetten,
die gehen alle,
haben ganz viel zu
weil sie halt interessant sind.
Ja, die werden entweder rausgeworfen oder sie gehen selber.
Ja.
Und not to shame the other people that are still in this game, sind auch sehr viele interessante Menschen dabei, aber ich habe schon das Gefühl, dass ein paar meiner LieblingskandidatInnen einfach jetzt sehr früh schon weg sind und ich merke, und deswegen platzt mir auch wieder der Kragen, dass ich immer weniger Interesse an dieser Staffel gerade habe und es nervt mich, ich bin da mit so viel Vorfreude rein, ich bin da rein mit dem Gefühl, ich will einen fucking Podcast aufnehmen über diese Staffel und jetzt sitze ich da.
Hey, wir und sitzen hier ziemlich alles, gut hier in meinem Haus, in meinem Home.
Und alles bricht zusammen, Lena.
Nee, das wird noch ganz, 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 ganz toll. Guck mal, was wir heute alles gesehen haben. Solange Maria da drin ist, werde ich nicht gehen.
Ja, das stimmt.
Weißt du, wer aber geht? Die Princess Charming geht aus dem Vox-Ausstrahlungsprogramm.
Habe ich auch gesehen, weil die Quoten zu schlecht sind.
Ja, interessant, ne?
Ja, voll. Wir haben noch einen letzten großen Moment, bevor die Folge sich schließt und wir zum Abspann kommen und zum Teaser der nächsten Woche. Die Princess lässt Jördis weiter. Fan, nichts gesehen von ihr diese Folge.
Sarah ist also a ghost, not there, not talking, just being, living, breathing.
Aber die Princess verabschiedet sich von Jördis mit, wir sehen uns dann morgen wieder. Und ich will mehr von Jördis sehen. Ich hoffe, es wird kein Moment wie, und da fange ich schon an den Teaser anzuteasern. Ich hoffe, Jördis wird mich nicht so enttäuschen, wie mich Aussagen von Subshow enttäuscht haben, weil wir, weil ihr wisst, ich mag Jördis, ich finde Jördis super sympathisch, ich hatte einen kleinen Crush auf Jördis, genauso wie ich einen kleinen Crush auf Subshow hatte. Im Teaser der nächsten Folge.
Wir werden so viel zu sagen haben über die nächste Folge, da platzt uns der Kragen noch mehr.
Ich hoffe, dass es so eine Geschichte wie bei Jay in Folge 1 ist, dass es einfach nur aus dem Kontext genommen wurde und dass es einfach nur ein Kässer Spruch war. Also kurz zum Kontext, man sieht im Teaser der nächsten Woche, wie es irgendwie um Vulven geht. Die basteln Yonis, also ein anderes Wort für Vulva. Und es wird dann halt gefragt, irgendwie, ja, es geht irgendwie um Vulva-Aussehen oder sowas oder was Leute gut finden. Und Subshow sagt, Loch ist Loch. Und das ist so, also wir haben ja gesagt, wir wollen echt nett zu den Leuten sein und wir warten mal ab, wie der Kontext aussieht. Aber I'm pissed right now.
Wir sind, also die Nettigkeit ist auf jeden Fall vorbei. Also wenn ihr wissen, wenn ihr wirklich interessiert seid an dieser Einstellung in Bezug auf Vulvas in der queeren Community und unser Umgang damit, mit Geschlecht, you gotta tune in. Was soll ich sagen? You gotta tune in. Ja. Jetzt müssen wir nur noch zwei Sachen machen. Nämlich einmal nochmal sagen, dass wir immer noch denken, dass Jessie die Staffel gewinnt.
Ja.
Und zweitens noch unsere Bitch der Woche küren. Und ich denke, wir haben schon ein bisschen implizit getan. Ich glaube, wir wählen jedes Mal jemand, der raus, die wieder verlassen hat. Aber ich denke, Katharina muss die Bitch der Woche werden.
Ja, ich würde noch Jasmin Amelia mit ins Rennen bringen, weil ich es super gut fand, dass sie da dieses Thema angesprochen hat und in diese recht flache Folge ein Thema reingebracht hat, was unfassbar wichtig ist. Machen wir Winner Winner Two Chicken Dinner?
Nee, ich glaube, wir bleiben bei dem Format. Ich glaube, du hast mich auch gerade überzeugt. Wir haben jetzt Katharina schon über den Klee gelobt, rechtmäßig so. Ich glaube wirklich, wenn wir wirklich über Bitch-Behavior reden, hat Jasmin Amelia wirkliches Bitch-Behavior gezeigt.
Ja.
Weil Bitch ist es, sich zu kennen und seine Grenzen zu kennen und auch keine Angst zu haben, das zu kommunizieren. Oder Angst zu haben, es zu kommunizieren und es trotzdem zu tun. Also herzlichen Glückwunsch, Jasmin Amelia. Du bist die Bitch der Woche. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Yay!
Okay, wir kommen jetzt erstmal wieder runter. Ich habe eine Flasche Mate im Kopf. Mein Herz rast.
Geil.
Wahrscheinlich Mischung aus Mate und Wut.
Wir waren jetzt auch gar nicht mal so wütend, glaube ich, in der Mitte bei der Besprechung der Folge.
Ich bin immer noch so wütend. Und ich glaube, ich mache jetzt ein bisschen Ruhe.
Ja, leg dich mal ins Dunkle. Leg dir den kalten Waschlappen auf die Stirn.
Und schau irgendwas, was mich nicht wütend macht.
Okay.
Ich weiß noch nicht was. Ich weiß noch nicht was. Was sind deine Pläne heute noch?
Ich mach Uni-Zeugs. Mal ganz unaufregend. Leute, unser Leben ist nicht so aufregend, wie es als klingt. Aber nächste Woche sind wir wahrscheinlich schon hyped auf Düsseldorf. Sollen wir ein Fantreffen machen in Düsseldorf beim Lady Gaga-Konzert?
Ich glaube, wir müssen es nicht machen,
vielleicht
weil...
Vielleicht schaffen wir es ja in die Boys-Bar.
Stimmt.
Am Tag davor. Wir lassen es euch wissen.
Ja, wir reden nächste Woche nochmal näher über unsere Planung fürs Lady Gaga-Konzert.
Also, habt eine schöne Woche.
Wir hören uns dann...
Bald.
Bald, nächsten Donnerstag.
Ja. Ciao.
Tschüss.